Ja, herzliches Grüß Gott natürlich auch von meiner Seite hier. Advent, zweiter Advent. Ich sehe da die leicht bekleideten Männer hier. Da friert es mich richtig schon beim Angucken. In Brasilien, da ist gerade wieder Affenhäus. Also gut warm. Es gibt eigentlich nur ganz heiße und ganz nicht ganz so heiße Zeit. Und dann geht die Adventszeit oder die Weihnachtszeit, da ist plötzlich Weihnachten da. Und das ist sowieso, Heiligabend hat man ganz wenig gefeiert. Und dann ist nur der Sonntag da und der zweite Sonntag gibt es schon gar nicht. Und dann geht es so husch und dann ist mir über Weihnachten ausgesprungen. Ja, und dann haben wir mal angefangen mit unseren Indianern dann in der Gemeinde. Immer wieder bei aller Veranstaltung, auch bei den jungen Leuten, bei den Älteren und überall, haben wir dann versucht, in der Bibel mal nachzugucken, wo die Sache losgeht. Ob das auch ganz so schnell in der Bibel geht. Wenn dann feststellt, ja, man sucht dann in den ersten Kapitel von der Bibel immer. Und da haben wir dann immer uns durchgesucht. Das war so unsere Vorbereitung dann. Manchmal fing ich dann schon im November an, dass man irgendwie da eine gewisse Spur hinkriegt. Dass das Weihnachten nicht so, dass man es erst bemerkt, dann schon vorbei ist. Und so ging es jetzt wieder hier. Ich dachte, es ist eigentlich ganz gut, wenn man wieder vorne anfängt und guckt, was eigentlich drinsteht und wo es drinsteht. Und dann habe ich so bei der Vorbereitung gemerkt, eigentlich, bei den Anfangskapiteln, wenn man das so anguckt, wie alles beginnt, habe ich festgestellt, eigentlich das Neue, was hier beginnt, ist eigentlich das Alte. Das Neue, was beginnt, ist eigentlich Erfüllung des Alten, sage ich jetzt mal. Der unverbrüchlichen Zusagen Gottes und seine Versprechen und seine Verheißung. Gottes an sein Volk und damit natürlich auch an uns. Und das ist immer die große Linie Gottes. Und das ist mal wieder neu wichtig geworden. Ich doktor immer mal wieder so an verschiedene Stellen rum. Und jetzt habe ich heute Kapitel ausgewählt, das ist leider elendslang. Keine Angst, die Predigt ist nicht elendslang. Ich habe gedacht, vielleicht nehmt ihr das einfach auch mit in die Woche. Dieses Kapitel 1 im Lukas-Evangelium. Ich habe bei Lukas jetzt mal angefangen, da ist alles gleich ziemlich dicht geschrieben. Hat 80 Verse. Keine Angst, wir bleiben nur bei der ersten 13 oder bei der ersten 17. Zum Beispiel, wir sollten nicht schaffen. Aber nehmen wir einfach mal dieses Kapitel uns auch vor, vielleicht für diese Woche, so zwischendurch mal da rein zu gucken. Wir kennen es ja so ein bisschen. Ich helfe uns mal kurz nach, bevor wir den Text noch lesen. Da geht es so um die Ankündigung für den Zacharias, dass sie einen Sohn bekommen sollen. Das alte Priester-Ehepaar, das so aus einer ganz wichtigen Lebenslinie aus dem Volk Israel kommt. Zacharias und die Elisabeth waren alte Leute, lebten unter der Last, dass sie keine Kinder hatten. Und jetzt, ähnlich wie im Alten Testament bei Abraham, kommt der Engel. Weil der Engel kommt ja immer in Gottes Heilsgeschichte, wenn es losgeht, wenn was Besonderes ist. Dann durchbricht Gott mit seinen Engeln die unsichtbare Welt. Mit seiner unsichtbaren Welt kommt rein und redet mit den Menschen. Ganz, also gibt ja Haufen Engelserscheinungen jetzt, wenn ihr dann mal da ein bisschen nachlesen wollt, in den Anfangskapitel von den verschiedenen Evangelien, wie oft da der Engel kommt und meistens mit der Botschaft, fürchte dich nicht. Ist ja interessant. Also, wir sind noch nicht ganz so weit. Der Engel kommt und kündigt eben die Geburt von Johannes an. Johannes, dem Täufer, dem Vorläufer von Jesus, so 6 Monate. Ich weiß nicht, war es ein Großvetter oder irgendwie. Bei uns Indianern war das einfach. Da ist jeder so ein bisschen miteinander verwandt. Und dann, früher hat man hier gesagt, Gevatter. Also irgendwie noch so ein Vetter, der auch dazugehört. Die beiden waren ja miteinander verwandt, Maria und Elisabeth. Und dann, wenn man das Kapitel weiterlesen, betrachten wir jetzt heute nicht, da kommt es zu einer Begegnung, zuerst kommt es zur Ankündigung, dass Jesus geboren wird. Für Maria, das ist da mit der Neigstrobe. Und nachdem die beiden Ankündigungen da sind in dem großen Kapitel, dann kommt es zur Begegnung der zwei Frauen. Die eine junge, ungewollt schwanger, muss man sagen, und die andere ältere, die sich das Leben gesehnt hat, dass sie doch auch ein Kind hätten. Da kommt es zu dieser Begegnung und am Schluss hören wir dann, wie der Johannes geboren wird. Und die ganze Geschichte mit der Namensgebung, ja, dass der Johannes heißt und nicht Zacharias Junior, so war das üblich sonst damals, aber der soll Johannes heißen. Wir denken dem nachher etwas nach, was Gott damit uns sagen wollte. Und dann sieht man jedes Mal, also im Anschluss von der Maria, die hat dann bei der Begegnung mit ihrer Verwandten, mit der Elisabeth, dann kommt es da zum großen Lobgesang von Maria. Und als der Johannes geboren wird, kommt es ebenfalls zum ganz großen Lobgesang der Zacharias. Der fängt ganz vorne in der Geschichte Gottes an und führt die Geschichte weiter, weil er schon diesen Blick hat, der Vorbereitende, der Vorläufer, ja? Johannes, Messias, jetzt ist die Zeit. Haben wir überlegt, wie wir jetzt da irgendwie Kurse kriegen können zum Advent. Mir ist nichts Besseres eingefallen, aber ich habe gedacht, Menschen im Advent, stehen wir nämlich mittendrin. Also, Menschen im Advent, wir nehmen jetzt heute mal nur die erste 17 Verse und die lese ich mal, dass man dann noch ein bisschen mehr reinkommt. Ab Vers 5, ja, von 5 bis 17 lese ich. In den Tagen des Herodes, des Königs von Juda oder Judäa, da lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abijas oder Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Und es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist, in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern, die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zuzubereiten. Mal nur bisher hierher. Und wir können da heute nur so ein paar Punkte rausnehmen, ja? Also Menschen wie wir, wenn wir unterwegs sind, im Advent, Menschen des Advents, die leben vor Gott. Kam ich irgendwie drauf hier, weil da hat es ein paar Mal, meine Bibel ist ein bisschen versudelt so, machen wir da immer so mit Farbe so Stifte hin, ist nicht für jedermann, aber das hilft mir irgendwie, das auch schneller zu sehen. Da steht jetzt immer mal wieder vor Gott, vor Gott, vor Gott. Also, schaut mal in Vers 6, vor Gott. Ja, also gut, ihr könnt in eure eigene Bibel auch gucken. Vers 6, die beiden, dieses ältere Priester-Ehepaar, die waren also gerecht vor Gott. Das geht gerade so weiter mit Vers 8, zweite Zeile. Also er verrichtet seinen Dienst vor Gott. Und nachher habe ich es nochmal irgendwo gesehen. Ja, noch zweimal. Bei 15, also die Verheißung für den Johannes an den Zacharias, er wird groß sein vor dem Herrn. Und dann kommt es nachher nochmal, haben wir nicht gelesen, in Vers 18 oder 19 dann, mit dem Gabriel, der sagt dann, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, der Engel. Also, Menschen im Advent, die leben vor dem Herrn. Und das ist irgendwie ganz, ganz wichtig in der verrückten Welt. Also ich höre schon gar nicht mehr gern die Nachricht und alles, weil das tröpfelt immer so schön stetig auf dich ein. Ja? Und mich treibt das manchmal immer weiter weg von Jesus. Ich bete darum, dass mich gerade das Getröpfel hin zu ihm bringt. Ja? In diesem Sinne, dass ich als Mensch des Advents vor Gott in seiner Gegenwart leben kann. Ich denke, das können wir ganz neu wieder hier von den beiden Leuten oder von den drei Leuten jetzt hier mitnehmen. Menschen im Advent. Vers 6 also, untadelig, gerecht vor Gott, das war die Bezeichnung. Man befindet uns hier eigentlich noch im Alten Testament, ja? Das heißt, genau dazwischen drin. Das war die Bezeichnung, die alttestamentliche Bezeichnung für Menschen, die mit Gott leben. Die nicht dazugehören wie zum Turnverein, nee, die mit Gott in einer lebendigen Beziehung leben, auf du und du. Das ist ja wirklich was ganz Gewaltiges. Dass man zu Jesus sagen kann, Herr Jesus, komm du in mein Leben und erfülle mich ganz neu jetzt hier in dieser Adventszeit auch, bei all dem Trubel und dem Planen und dem Rennen. Danke, dass ich vor dir leben darf, in dieser ganz lebendigen Verbindung mit dir. Also, und dann Vers 7, ich habe schon angetönt, da heißt, also die waren kinderlos, das Ehepaar. Und es war damals eine Schande, das war eigentlich Aussage, die stehen im Unsegen. Weil Kinder Gottes sind die Gabe Gottes und es war einfach in ihrem Kopf drin. Und trotzdem, sie waren von Gott begnadigt, ein Priester-Ehepaar, er gehörte zu so einer Ordnung, das waren 24 so verschiedene Abteilungen anscheinend, und der gehörte zu der von Abadias, das war eine von der letzten so. Und da lernen wir wieder was Neues. Gott hat es mit den Letzten zu tun. Ja, mit denen, wo ich gar nicht ausgewählt hätte. Aber er wählt sie aus. Weil das macht man gut, dann sind wir vielleicht auch noch dabei. Ja. Doch, das ist doch toll. Also brauchen wir uns gar nichts vormachen. Er kümmert sich um jeden von uns hier. Auch in der letzten Abteilung, mit der letzten Abteilung, da hat er was vor. Mit dem Zacharias hat er was vor. Also, denn die leben vor dem Herrn und irgendwie ist interessant, in jedem Leben ist eine Last da. Und das können wir ja untereinander, sehen wir das im eigenen Leben, in der Verwandtschaft, unter Geschwistern. Aber hier bei diesem Priester-Ehepaar, die Last der Ehelosigkeit, der Kinderlosigkeit hier, hat man den Eindruck, die hat die gar nicht verhärtet. Man sagt ja, Not lehrt beten, mancher lernt auch das Fluchen. Unter der Last stehen die und unter der Last sind die gewachsen. Und vielleicht müsste man auch beten, Herr Jesus, da ist die Last da, ich sehe sie und es wäre mir ganz lieb, wenn du sie ganz schnell wegnimmst. Aber wo du es nicht tust, da gib mir die Gnade, unter der Last zu wachsen. Auch im Advent. Also, die leben vor Gott und da sind wir jetzt schon dabei, die haben mit Gott geredet, denn nachher, der Engel sagt doch zu ihm, dein Gebet ist erhört. Natürlich hat er auch gebetet, wenn geräuchert wurde, das war die Stunde morgens um 9 und mittags um 3, wo geräuchert wurde im Tempel, wo eigentlich ganz Israel sich zum Tempel gewendet hat und gebetet hat. Und dann der aufsteigende Rauch signalisiert dann, symbolisiert auch die aufsteigenden Gebete. Auch für uns. Die Gebete, die aufsteigen, die der Heilige Geist vor den Thron Gottes bringt. Ein ganz tolles Bild. Und da ist jetzt bei dem Johannes, sagt der Engel, deine Gebete. Er hat gebetet für das Volk, das war auch sein Auftrag. Aber auch die ganz persönliche Bitte, da antwortet ja der Gabriel drauf, dieser Engel. Also es waren Menschen im Advent, die vor Gott leben, die reden mit dem Herrn. Wir kommen nachher nochmal da drauf. Auch unter der Last eben, sie haben um ganz persönliche Dinge, um Kinder gebetet. Und sie blieben geduldig, sie blieben drunter. Und dann noch was, die leben hier im Tempel. Also das Ehepaar hat ja immer durch diese Zugehörigkeit zur Priesterschaft die Verbindung hinher, hierher zum Tempel. Ich habe mir überlegt, ich habe so gedeutet für mich, die wissen um ihren Platz in der Gemeinde Jesu. Also für uns heute verdeutscht, ja. Die wissen um ihren Platz in der Gemeinde Jesu, trotz der Last, vielleicht gerade mit oder wegen der Last in ihrem Leben. Und das ist ja interessant, da mit dem Tempel, da ging ja einiges. Also hier im Tempel leitet jetzt Gott seine große Heilsgeschichte ein mit Jesus. Oder leitet sie weiter, sage ich mal. Ja? Kommt zur Erfüllung. Nachher wird ja Jesus zur Beschneidung in den Tempel genommen. Er wird zur Darbringung in den Tempel genommen. Und 12-jährig finden wir ihn wieder im Tempel. Und ist interessant, nachher, als Jesus auferstanden ist, kommen die von dem Berg der Auferstehung zurück, die Jünger, und dann geht's in den Tempel, und was machen sie? Loben und danken. Sehr interessant. Also irgendwo, der Tempel war ja für das Volk, Jerusalem war die zugesagte Gegenwart Gottes, der Tempel. Und der wurde erst preisgegeben, dann Kapitel 13 und nachher kann man das nachlesen bei 19 und 21, als das Volk Gottes ihn verstößt, öffentlich verstößt, da wird im Grunde auch schon der Tempel preisgegeben und 70 kommen die Römer dann und zerstören ihn total. Also leben als Menschen, wenn wir als Menschen leben im Advent, dann leben wir vor ihm, wir reden mit ihm, wir wissen, wo wir hingehören. Und das ist jetzt damit zusammen eigentlich, wir haben es nicht gelesen, ich habe es nur angedeutet, Vers 39 bis 45, da kommt die Geschichte der Begegnung von Maria und von Elisabeth. Und denen beide geht es interessanterweise nur um Jesus. Also nicht die Frau, die hätte ja da ein Thema mit Schwangerschaft und dies und jenes und so, selbst die Männer, die wissen auch Bescheid. Aber die Frau, also das Gespräch eigentlich, Jesus ist da das Zentrum, ja? Also, wenn man vor Gott lebt, im Advent, redet mit ihm, dann weiß man auch, dass Gemeinschaft gehört dazu. Gemeinschaft heißt teilgeben und teilnehmen. Also teilnehmen, das begreife ich immer schneller, weil da profitiere ich von der Gemeinschaft mit euch. Aber es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Wir geben auch Teil, manchmal einfach durch unser Dasein, manchmal auch durch unsere Worte. Und Gott hat viele Möglichkeiten, uns in der Gemeinschaft gegenseitig zu stärken und weiterzubringen. Also Gemeinschaft gehört für Menschen im Advent dazu, wobei Jesus das Zentrum ist. Und es ist interessant, ich kannte zwei junge Männer, die haben sich immer getroffen, die waren gut Freund miteinander. Und die hatten was abgemacht, wir gehen nie auseinander, ohne miteinander zu beten oder gebetet zu haben. Das war ein guter Vorsatz. Und die Freundschaft hat gehalten über viele, viele Jahrzehnte dann. Und wenn wir uns mit Freunden treffen manchmal, dann kommen die so rein, kümmert schon rein, Samstagabend auf sein Jahr, kommt auf, Corona hin, Corona her. Und dann reden wir miteinander. Und dann wird irgendwie dann doch wieder Jesus das Zentrum. Ich sage, Mensch, jetzt müssen wir eigentlich noch beten. Wir haben so viel geredet, so viele Namen zitiert. Und dann wollen wir auch beten für die Leute und für die Namen und für all die Dinge, die uns bewegen. Also leben in Gemeinschaft. Ich sagte, Menschen im Advent, die leben vor Gott. Und dann habe ich überlegt, da steckt noch ein bisschen mehr drin. Menschen im Advent, die erleben Gottes neu schaffendes Handeln. Menschen im Advent, die erleben, die wissen nicht nur drum, die erleben auch wirklich Gottes neu schaffendes Handeln. Also, das ist schon angedeutet mit den Namen hier. Diese Namen, wenn wir die uns angucken, weil Namen in der Bibel sind immer ein Programm. Also, als wir unsere Kinder, ich glaube, ich habe es mal erzählt, als wir denen Namen gegeben haben, dann zum Mädchen, da haben wir nicht so viel nachgedacht. Weil das in unserer Kultur und in meiner Generation schon immer so stark ist wie bei meinen Voreltern und so. Aber in der Bibel haben die Namen immer eine Bedeutung. Und zwar ein ganz großes, ein Heilsprogramm oft. Also, da ist doch die Stelle mit, muss ich noch schön sagen, mit Matthäus 2, 21, wo es heißt, ihr sollt dann das Kind Jesus nennen. Und dann kommt gleich im Nachsatz die Erklärung, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also, Jesus heißt Retter von den Sünden. Der Heiland, der Heilmacht. Und jetzt gucken wir uns mal die Namen an. Ich muss aus Lexikon wälzen da. Also, Zacharias oder Zacharia heißt Jahwe gedenkt. Jahwe, das ist der Name für Gott, der uns zugewandte Gott, der gedenkt. Also, Ohren auf, Augen auf, die Sinne auf, jetzt passiert was. Er gedenkt, stell dir vor, 400 Jahre war Dunkelheit. Zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament sind 400 Jahre, da gab es keinen Prophet, da gab es kein Wort Gottes. Natürlich, im Tempel schon, aber da war gar nichts passiert. 400 dunkle Jahre. Und die waren jetzt am Ende von 400 Jahren und da war alles durcheinander. Besetzung ist da, Unterdrückung ist da, nur noch formales Erfüllen der Vorschriften im Tempel ist da, beim Großteil des Volkes, nicht bei allen, wir sehen es hier. Also war furchtbare Zeit, furchtbare Dunkelheit. Und jetzt heißt der erste hier, der genannt wird, Zacharias, ja? Jahwe gedenkt. Und Elisabeth, habe ich nachgeguckt, Elisabeth heißt der Eid Gottes. An anderer Stelle beschreibt es einer so, Gott ist treu. Oder die treue Zusage, Gottes treues Wort. Also, Gott gedenkt an sein treues Wort. Das ist eine ganz heiße Sache hier. Da beginnt was Neues jetzt. Und erst mit dem Johannes, das war ja sowieso die ausgefallene Sache, dass der Johannes nicht Zacharias heißt. Zacharias lebt, hätte mir sagen, ja. Also der Jung vom Zacharias. So war das damals, das ging so in der Familie weiter. Die Namensgebung. Er soll Johannes heißen. Johannes soll er heißen. Und alle haben gestaunt. Vers 13 steht, der Engel sagt, die Frau wird dir einen Sohn gebären, sein Name, den Namen sollst du ihm Johannes geben. Johannes. Johannes hat die Bedeutung, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Nach 400 Jahren. Gewaltige Sache. Die wenigsten hätten wahrscheinlich noch daran gedacht. Es sind Einzelne. Wenn man die Namen hier nachliest in der Weihnachtsgeschichte, das sind nur ganz wenige Personen. Manche sogar namenslos. Und manche, die dachten, sie hätten einen Namen, wie der Herodes und der erlauchte Augustus und jener und dieser. Und die sind ja nur Schachfiguren. Im großen Heilsplan Gottes, in diesem Weihnachtsspiel, ich nicht recht gesagt hier, ja, aber in diesem Weihnachtsgeschehen, die würdet ihr nur von Gott hin und her geschoben und den dachte, sie beherrschen die Welt. Also, Gott schon mit den Namen, merkt man jetzt hier, passiert was Neues. Zacharias, Jahwe gedenkt. Er ist treu mit seinem Wort, Elisabeth. Und dann eben diese Offenbarung, Gott ist gnädig. Das ist immer noch so, auch nach 400 Jahren Dunkelheit. Und jetzt können wir haben keine 400 Jahre Dunkelheit in unserem Leben. Aber wenn man so guckt, jeder von uns kennt eine bestimmte Dunkelheit in seinem Leben. Ob man gerade drinsteckt oder nicht. Und dann zu wissen, Jahwe gedenkt. Gott ist treu und erfüllt sein Wort. Er ist gnädig. Gnädig, das ist was von außen. Gnädig ist ein Geschenk. Das ist nicht mein Verdienst. Ich habe immer gedacht, naja, wenn ich also schön fromm bin und wenn ich brav bin und ich habe niemand umbracht und ich lüge auch, ja, eigentlich nicht. Und ich streng mich an. Und es ist Glaube. Nee. Wir können vor Gott gar nichts herbringen. Denn er ist gnädig und schenkt uns die Sündenvergebung. Wir dürfen Gott unsere Sünde bringen, ja, Gott Lob und Dank. Und unser Unvermögen. Und auch alles das, was wir denken, was wir machen können. Und vor ihm gilt es ja doch nicht. Also Gott ist gnädig, gilt auch für uns in der Adventszeit. Das müssen wir festhalten. Schon mit den Namen sehen wir das hier. Und jetzt das andere. Gott bestimmt dann auch Zeit und Stunde. Er führt seinen Plan durch. Das sehen wir hier. So ein kleines Sätzchen. Vers 8 im Anfang. Es geschah aber. Ich glaube, der Luther schreibt, es begab sich. So, und das steht ja immer mal wieder. So, das sind so drei kleine Wörtchen. Aber die sind tot wichtig. Sogar weiter vorne müssen wir schon anfangen. In den Tagen des Herodes. Ja? Also Gottes Heilsgeschichte, Gottes Geschichte auch mit uns, spielt sich immer vor Ort ab in der Geschichte. Und zwar so, dass er die Geschichte bestimmt. Den Zeitpunkt und den zeitlichen Verlauf, beides, auch in meinem Leben, Gott Lob und Dank. Und das können wir mitnehmen. Im Advent uns neu vergegenwärtigen und gegenseitig zusagen, in dieser verrückten Welt, die noch nie so da war. Gott bestimmt Zeit und Stunde. Er führt seinen Plan durch. Man sieht es nochmal in Vers 9 dann. In Vers 9, da heißt nochmal, es geschah aber als mit dem Los, ja. In Vers 8, da heißt es, begab sich, es geschah. Und in Vers 9, da kommt nochmal, da wird es losgeworfen, welcher Priester jetzt für welchen Dienst eingesetzt wird. Und da fällt es los auf den Zacharias. Das Los, das setzt Gott. Er setzt seine Stunde, sagt jetzt zu dieser Stunde mit dieser Person. Und das ist ja toll. Der war so ein ganz gewöhnlicher Priester. Und den benutzt jetzt Gott an einer ganz bestimmten Stelle zu seinem ganz bestimmten Auftrag. Alles super. Weil Gott will ja auch jeden von uns benutzen. Mit jedem hat er sein ganz, ja, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, natürlich kann ich es nicht, brauche ich auch nicht, weil Gott ein bisschen was anderes für mich hat, als er für dich hat. Und so hat er für jeden eine ganz bestimmte Aufgabe, auch jetzt im Advent. Ja, das ist super. Da können wir wirklich nur staunen und uns einspuren lassen und sagen, ja Herr, so wie die Maria gesagt hat, mit mir geschehe, wie du es gesagt hast, Herr. Also er bestimmt die Zeit und Stunde. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Gebet zurück. Der betet also im Tempel bei dem Räuchersachter, ja? Und ich habe mir aufgeschrieben, die Stunde des Gebetes ist die Stunde der Gottesoffenbarung. Die Stunde des Gebetes ist die Stunde der Gottesoffenbarung. Wir hören immer morgen zum Sonntagmorgen auf Bibel TV so eine amerikanische Sendung da um 9 oder wann vor 9. Stanley sind meistens ältere Leute dort und er hat da so eine kurze Botschaft von 20 Minuten. Und immer wieder höre ich genau hin und der Mann, seit man es jetzt hört, vielleicht ein halbes Jahr, der predigt immer das Gleiche. Hat aber nie den gleichen Text. Aber was ihm ganz, ganz wichtig ist, eben von der verschiedensten Seite von der Bibel her zu zeigen, wie wichtig unsere Zeit mit ihm ist, mit Gott ist. Unsere Gebetszeit. Auch nicht nur ihm alles nur vorzusagen, sondern man sagt, was meinst denn du, Herr? Und einfach mal still sein. Aber hin zu Jesus also. Und da habe ich gedacht, Mensch, da fehlt mir schon noch viel. Das alles eigentlich, unsere Gedanken, das einfach dann sagt, Herr Jesus, bin ich wirklich gespannt, was du wieder draus machst. Und jetzt kommt das auch noch. Aber die Sache, die mich beschwert, die hat ja Jesus schon längst beschwert. Also er ist ja schon allwissend mit dabei. Also die Stunde des Gebetes hier, da kommt der Engel jetzt, ja, Vers 11. Er hört das persönliche Gebet von Elisabeth und Zacharias und stellt dieses persönliche Gebet in Gottes großen Heilsplan. Das ist was Interessantes. Bei den Petrus heißt es auch so, also die Schwiegermutter wurde geheilt und dann diente sie ihnen. Ja, also wenn Gott eingreift in unser Leben, dann hat er irgendeinen größeren Plan vor. Und dann baut er uns ein in sein großes Heilswirken, sage ich jetzt mal. Die Frage ist halt, ob ich mich einbinden lasse. Das ist wirklich die Frage. Und dann kommt jetzt hier noch ein bisschen was weiteres. Also, wenn wir des Herrn neuschaffendes Handeln erleben, wie wir es bisher gerade gesagt haben, dann merken wir plötzlich, da wird unser Blick weit und weiter. Weit und weiter. Er bindet uns ein in sein Programm und dann wissen wir plötzlich, ja, er schafft das Unmögliche. Er schafft das Unmögliche. Das Unmögliche ist bei Gott möglich. Und wenn er es damals geschafft hat, dann kann er es auch bei uns noch. Also, ist er Gott oder ist er nicht Gott? Da können wir ganz neu drüber froh werden, dass Gott uns den Blick aufreißt. Also aus der sichtbaren Welt weitet sich auch hier bei dem Zacharias, weitet Gott durch den Engel den Blick. Schön interessant. Was sagt er denn der in Vers 18? Jetzt müssen wir schon in Vers 18 springen. Zacharias spricht dann zu dem Engel, das haben wir nicht gelesen. Woran soll ich das erkennen? Ich bin ein alter Mann. Und in Vers 19, da sagte Gabriel, und ich bin von Gott gesandt. Ich stehe vor Gott und ich habe dir Evangelium zu sagen. Frohe Botschaft zu sagen. Merkt man, ja, also Zacharias, der ist so wie wir. Also ich bin halt alt oder müde oder jung oder hat ja immer Ausrede. Und unmöglich. Und dann sagt Gott, möglich. Nichts unmöglich, alles möglich. Denn der Gabriel sagt, und ich, Gabriel heißt übrigens Held oder Mann Gottes. Ja, da steckt das also auch schon drin. Und der Zacharias hat es wahrscheinlich besser erfasst mit dem Namen als uns eins jetzt hier, wo das praktisch Fremdwörter für uns sind. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Das ist Gott. Und an dieser Horizonterweiterung will er uns teilhaben lassen. Er schafft das Neue. Er ist es nämlich, nicht ich. Also wenn es um uns ginge, da wären wir schnell am Ende. Und dann kann man wirklich auch das Neue erleben. Johannes, er wird der Wegbereiter, der Vorläufer Christi. Er ist dem Herrn geweiht mit einem ganz besonderen Auftrag. Und er bringt den Ruf zur Besinnung. Advent, Warten, Ankunft, Besinnung. Er bringt hier auch den Ruf zur Besinnung für sein Volk. Noch mehr, zur Umkehr und zur Abkehr vom Bösen und zur Hinkehr an Gott selber. Und so bereitet er dann eben diesen Weg für Jesus vor. Und jetzt noch was zum Schluss. Also es kommt ja dann zu einer geistlichen Erneuerungsbewegung in Israel durch diese Johannesjünger. Die werden ja vorbereitet, dass Jesus kommt. Und dann aber noch hier so im Nebensatz, der ist erfüllt in Vers 15, zweite Hälfte, erfüllt mit dem Heiligen Geist schon von Mutterleibe an. Und das hatte ich nur mal was ganz Neues. Weil bei den alten Propheten im Alten Testament, bei David und den anderen, die wurden immer zugerüstet mit dem Heiligen Geist für diese Zeit, für diese Aufgabe. Und dann war das fertig und kam zu Ende. Und für eine neue Aufgabe bekamen sie wieder neue, den Geist Gottes, den Auftrag dann auch. Also Gabe war eine, die Gabe des Heiligen Geistes war dann für einen bestimmten Auftrag. Und jetzt im Neuen Testament, wenn ich Jesus in mein Herz bitte, dann nimmt er Wohnung in mir durch den Heiligen Geist. Und eigentlich sage ich, ja, Jesus hat mir gezeigt, aber wie hat er mir es gezeigt? Im Grunde müsste ich sagen, wenn es richtig theologisch wäre, also durch seinen Heiligen Geist hat er mir das klar gemacht. Ja, er führt und leitet uns heute durch seinen Heiligen Geist. Gewaltige Sache. Also, Menschen im Advent, die leben vor dem Herrn und die wissen, wir dürfen mit ihm reden und die wissen, wie wichtig Gemeinschaft ist, im Geben und im Nehmen. Und Menschen im Advent, die erleben auch des Herrn neuschaffendes Handeln. Schon wenn man die Namen liest in der Bibel. Und wir wissen auch dann, die Zeit des Gebetes ist die Zeit der Offenbarung Gottes. Das wollen wir uns ganz neu klar machen und sagen lassen. Und der Blick wird geweitet auf das Ende hin. Denn hebet eure Häupter auf, denn eure Erlösung naht euch. Wenn ihr und wir mal bis zum 74. Vers vorgedrungen sind, dort betet nämlich der Zacharias noch was Interessantes als Abschluss. Er sagt, erlöst, um befreit, um ihm zu dienen. Ja, da sind wir wieder bei dem. Also, die bekommen das Kind mit einem ganz besonderen Auftrag. Gott erhört Gebet und stellt es hinein in den großen Heilszusammenhang. Und da sind wir wieder bei dem, auf das wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Auch im Advent. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir miteinander ganz bewusst auch in diese Adventszeit gehen dürfen und uns unter dein Wort stellen. Denn du willst durch dein Wort zu uns reden. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dir gar nichts bringen müssen und gar nichts bringen können. Du bist es. Du bist der Gnädige. Du bist der Yahweh, der uns zugewandt ist. Du bist auch dieser Immanuel, Gott mit uns. Und darüber wollen wir uns ganz neu freuen, dass du deinen Heilsplan zu Ende führen wirst. Danke, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen. Danke, dass wir mit diesem Wissen in die neue Woche gehen dürfen. Amen.